Ja, ich freue mich, bei euch zu sein heute Morgen und dass wir zusammen Erntedank feiern dürfen. Ich will euch am Anfang fragen, das müsst ihr nicht beantworten, was macht ihr für Dankesübungen im Alltag? Packt ihr auch das Fernglas aus oder die Lupe? Oder sitzt ihr einfach mal nur da und lasst eure Gedanken schweifen? Heute feiern wir Erntedank und wir wollen uns genau auf diese Suche machen. Auf die Suche, Gott zu danken. Für Danken für das, was er getan hat. Voller Dankbarkeit wollen wir hinschauen, zurückschauen. Und ich hoffe, wir kommen zum Staunen. Zum Staunen über diesen großen Gott, der so viel Dinge tut. Ein wunderbares Beispiel, um zu staunen und vielleicht zum Lob zu kommen, ist dieser Psalm 104. Ein Psalm, um dem es sich um Lob und Dank dreht. Wo der Psalmist ähnlich wie hier im Anspiel mal die Lupe oder das Fernglas auspackt, um auf Dinge genauer hinzuschauen. Und dabei zu entdecken, wie groß dieser Gott ist. Wir werden heute Morgen nicht den ganzen Psalm betrachten, dazu ist er leider etwas zu lang. Ihr dürft den zu Hause sicherlich gerne mal durchlesen. Und so jeden einzelnen Vers mal genauer betrachten. Aber ich möchte mit euch über einige Abschnitte drüber gehen, die ihr auch schon gehört habt, die uns staunen lassen. Und zwar beginnt dieser Psalm mit dem Vers 1. Lobe den Herrn meine Seele. Herr, mein Gott, du bist herrlich. Du bist schön, prächtig. Du bist schön und prächtig geschmückt. Was für ein Auftakt. Der Psalmist staunt über Gottes Schönheit und Schöpfung. Er lobt den Herrn. Er feiert ihn. Und ich finde es spannend, dieser Psalm beginnt nicht mit einer Beobachtung, sondern mit einem Bekenntnis. Der Psalmist erkennt, Gott ist groß. Und er lobt ihn aus tiefstem Herzen. Das kommt uns vielleicht am Anfang erstmal komisch vor, aber das ist, glaube ich, gut durchdacht. Denn er führt danach aus, über was er sich an Gott freut. Warum er Gott so preist. Weil Gott der Schöpfer ist. Aber nicht nur das, sondern weil dieser Schöpfer selbst so wunderbar und groß ist. So herrlich. Er kann nicht anders, als zu staunen über diesen großen Gott. Und das finde ich beeindruckend. Ich will an euch diese Frage stellen, wie geht es euch damit? Staunt ihr auch über die Größe und die Herrlichkeit Gottes? Über diese Größe und Herrlichkeit Gottes? Ich muss eingestehen, die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben zu sehen und zu entdecken und darüber zu staunen, das fällt mir oftmals schwer. Ich glaube, das ist auch selbstverständlich. Ein Berg, ein Bauwerk oder ja, auch einen Sonnenuntergang oder ich bin hierher gefahren und es war wunderschön, die Wolken waren so offen und die Sonne schaut durch. Da kann man staunen, weil man es sieht. Aber Gottes Herrlichkeit, da fällt es uns schwer zu staunen. Die können wir nicht direkt sehen. Wir können sie vielleicht nur erahnen. Sie ist zu groß für unseren Verstand, zu schwer zu greifen und ich glaube, das macht es auch manchmal schwer zu staunen. Doch was ist überhaupt Gottes Herrlichkeit? Ich habe verschiedene Definitionen von verschiedenen Theologen dazu gefunden, die ich euch einfach mal mitgeben will. Da sagte einer, sie ist, wer Gott ist. Gottes Herrlichkeit ist, wer Gott ist. Eine Schönheit in vielen Perfektionen. Eine Realität von unendlicher Größe und Wert. Oder ein anderer nennt Gottes Herrlichkeit das Wesen Gottes, sein Kern, das Strahlen seines Glanzes, die Demonstration seiner Macht und die Atmosphäre seiner Gegenwart. Das sind beeindruckende Beschreibungen, aber irgendwie fassen sie für mich das Ganze praktisch noch nicht so richtig zusammen. Es bleibt schwer, Gottes Herrlichkeit zu erfassen. Vielleicht müssen wir sie daher eher zeigen, als zu beschreiben. Oder zu definieren. Und ich glaube, das können wir ganz gut in der Schöpfung. Was wir eigentlich gerade auch feiern wollen, Erntedank, darüber, wie wunderbar Gott ist C.S. Lewis, ein englischer Theologe, er schrieb einmal folgenden Text, der mich echt begeistert hat. Die Natur hat mich nie gelehrt, also er konnte es nie von sich aus sehen oder entdecken, dass ein Gott der Herrlichkeit und der unendlichen Erhabenheit existiert. Ich musste es auf andere Weise lernen. Er musste es gesagt bekommen, durch Gottes Geist erkennen und so, doch, schreibt er, doch die Natur gab dem Wort Herrlichkeit eine Bedeutung für mich. Ich weiß bis heute nicht, wo ich sonst eine gefunden habe. Die Natur gab C.S. Lewis ein Zeichen, ein Wort, in dem er Herrlichkeit finden durfte. Und er schreibt, als er diesen Text verfasst, weiter, dass er staunt über bedrohliche Schluchten und unerreichbare Felsen, die in Gottes Herrlichkeit begreifbar machen. Er erkennt, ich sehe die Schöpfung an und ich kann darin zwar nicht ganz Gott erkennen, aber ich kann seine Größe, seine Herrlichkeit fassen. Denn die Schöpfung, sie zeigt Gottes Größe und Herrlichkeit. Sie ist ein Spiegel davon. Ein Theologe sagte einmal treffend, das höchste Ziel dieses Universums besteht, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Diese Schöpfung, all das, was geschaffen ist, all die Dinge, die wir haben, sehen und erblicken können, ist da, um Gottes Herrlichkeit zu zeigen. Gott hat alles zu seiner Ehre geschaffen und ohne Gottes Herrlichkeit wäre all das nichts. Und es zeigt, wie unbegreiflich und schön dieser Gott ist. Wo können wir also Gottes Herrlichkeit entdecken, auch wenn wir sie nicht manchmal fassen können? In der Schöpfung, indem wir hinschauen, vielleicht die Lupe oder das Fernglas nehmen und genauer hinschauen. Dankesübungen nehmen, die uns Zeit damit verschaffen, Gott zu entdecken. Und sowas darf Erntedank sein. Erntedank, wo wir entdecken und für diese Ernte dankbar sind. Eine Übung, in der wir das einüben dürfen. Die Schöpfung lässt uns staunen. Sie lässt uns staunen über all das Große und Wunderbare. Und ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, die mich manchmal staunen lassen. Wer von euch hat schon mal nachts in Ruhe sich auf den Rücken gelegt und in die Sterne geschaut? Das ist doch eigentlich unglaublich. Da hinten gibt's so ein paar. Ich finde es unglaublich. Und wenn wir in die Sterne schauen, dann sehen wir unsere Galaxie. Jeder einzelne Stern davon. Doch das Faszinierende ist, es gibt Hunderte, vielleicht auch Tausende weitere Galaxien in diesem Universum. Und viele davon sind noch größer als unsere eigene. Unser Verstand ist so begrenzt, um das alles zu erfassen. Diese Welt, dieses Universum ist so viel größer, als wir es uns vorstellen können. Oder ein anderes Beispiel, unser Mond. Unser Mond ist 384.000 Kilometer von der Erde entfernt. Doch wäre er ein Stückchen näher oder ein Stückchen weiter entfernt, würde die Ebbe und Flut so von diesem Mond beeinflusst werden, dass wir Landstriche hätten, die ständig unter Wasser stehen. Ja, Gott hat alles irgendwie so geschaffen, dass alles funktioniert. Oder auch unsere Erde. Sie rotiert mit 1660 km/h. Und merkt ihr davon etwas? Wir sitzen in einem wahren D-Zug, doch merken tun wir es nicht. Und spannend ist, wäre die Erde in ihrer Rotation langsamer, würde Tag und Nacht so lang werden, dass entweder die Pflanzen und wir verbrennen würden oder erfrieren. Oder auch unsere Sonne. Sie hat eine Temperatur von etwa 6000 Grad Celsius. Wäre sie wärmer, würde alles verbrennen. Wäre sie kälter, alles erfrieren. Ist das nicht überwältigend? Wir leben in einer Welt, die abgestimmt ist, wo Dinge funktionieren, wo alles, das Kleinste und das Größte irgendwie zusammenpassen. Und trotzdem ist alles so groß oder so klein, dass wir es nicht fassen können. In dieser Erde, in diesem Universum ist Gottes Größe, seine Pracht, seine Herrlichkeit erkennbar. Und doch bleibt sie, finde ich, manchmal schwer erkennbar und doch fern. Und deshalb hat Gott beschlossen, dass er eine Abhilfe schafft. Deshalb kommt Gott zu uns. In Jesus Christus heißt es, zeigt Gott seine Schönheit und Größe. Er ist das Licht der Welt, das Ebenbild Gottes. In ihm können wir Gott erkennen in seiner ganzen Fülle. So heißt es in Kolosser 2, Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In ihm, in Jesus, erkennen wir alles. Und in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Ist das nicht beeindruckend? Wir haben die Schöpfung, Gottes Größe und seine Detailgetreue zu finden, und wir haben Jesus Christus, der auf die Erde kam, um Gottes Größe, Schönheit, seine Barmherzigkeit und Liebe für uns darzustellen. In ihm können wir Gottes Herrlichkeit entdecken. In ihm sind alle Dinge sichtbar geworden. Und so kann auch Paulus in Römer 11, Vers 36 sagen, von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles, ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Was für ein Statement. Gottes Herrlichkeit ist schwer zu fassen. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit, sie in Jesus Christus und in dieser Schöpfung zu entdecken. Wir sind eingeladen, uns Zeit zu nehmen, ihn zu suchen, ihn zu entdecken, mal innezuhalten, Dankesübung zu nehmen und dann vielleicht wie dieser Psalmist zu antworten, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist so herrlich, du bist so schön und prächtig geschmückt. Doch dieser Lob des Psalmisten, der geht weiter. Der hört nicht hier auf. Wir haben ja schon gesehen, das ist eigentlich nur der Anfang. Denn er nimmt sich die Zeit, diesen Schöpfer, dieser Versorger genauer zu betrachten. Und so stellt er in einigen Versen später Folgendes fest. Du lässt das Wasser in den Tälern quellen, dass sie zwischen den Bergen dahin fließen. Dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt das Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Der Psalmist erkennt an der Stelle die Fürsorge Gottes. Dass Gott ein Versorger ist. Gott lässt das Wasser fließen. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für die Tiere des Feldes. Er stillt den Durst des Wildes, wo es nötig ist. Lässt Gras wachsen, auch für das Vieh. Und er schenkt das Brot und die Saat zum Nutz des Menschen. Brot, Wein und Öl. All das, was wir zum Leben brauchen, entkommt seiner Hand. Der Psalmist malt an dieser Stelle ein Bild von der Fürsorge Gottes, welcher der Psalmist mit der Lupe oder dem Fernglas in der Hand entdeckt hat. Gott gießt aus, damit Leben entstehen kann. Er legt Früchte und Getreide auf unseren Tisch, damit wir essen können. Umfassend, liebevoll und weise geht er diesem Werk nach. Doch wie oft vergessen wir das? Wir nehmen vieles als selbstverständlich hin. Das tägliche Brot, die Gesundheit, die Schönheit der Natur. All das ist da und ich muss sagen, wie oft übersehe ich das. Der Psalmist nimmt sich an dieser Stelle diese Zeit, mal innezuhalten, hinzuschauen und alles zu bestaunen. Ich denke eher schnell mal anders herum. Was fehlt mir? Was bekomme ich nicht? Was wünsche ich mir? Warum bleibt Gottes Hilfe und Weisung aus? Wo bleibt mein Glück, meine Leichtigkeit? Ich bin heute Morgen auf dem Weg hier nach Ulm gewesen und ich war so im Beten drin und plötzlich in Gedanken versunken, macht es Bling. Ein Blitz erwischt. Mal wieder zu schnell unterwegs gewesen. Und da war es ganz schnell aus mit dem Danken. Schluss. Wie oft haben wir nicht auch dieses Gefühl, doch irgendwie zu kurz zu kommen? Dass andere Dinge sich wieder über unser Leben lagern und dann klagen wir Gott an. Wir setzen uns schnell auf die Anklagebank, Gott auf die Anklagebank und uns selbst auf den Richterstuhl. Du bist doch der Versorger. Warum gibst du mir nicht, was ich brauche? Oder lässt den Blitzer einfach mal ausgeschaltet? Wissen, dass alles von Gott kommt, ist meistens eine Selbstverständlichkeit. Und ich bin beeindruckt, dass das nicht nur bei uns Christen der Fall ist, sondern auch bei ganz vielen in dieser Welt. Ich begegne immer Menschen im Alltag, immer wieder, die eigentlich von Gott nichts wissen wollen, aber sobald es ihnen schlecht geht, sie sagen, wie kann Gott das zulassen? Dann wird Gott zur Zielscheibe. Einer Frau, der ich letztens beim Spazieren begegnet bin, die hat geklagt, warum lässt Gott das in meinem Leben zu? Und ich muss ihr ehrlich zustimmen, sie hat viel Schweres zu tragen und ich kann das voll nachvollziehen. Warum lässt Gott das geschehen? Wenn uns das ausbleibt, was wir uns wünschen oder denken bekommen sollten, dann sind wir enttäuscht, frustriert und klagen Gott an. Ja, Gott ist der Versorger. Aber seine Fürsorge zeigt sich nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Sie ist oft leise, verborgen. Gott lässt die Saat aufgehen, auch wenn wir sie nicht sehen. Sie ist da. Wenn wir beginnen, auch in den kleinen Dingen uns die Zeit zu nehmen, das Alltägliche, das Notwendige zu entdecken und zu danken, darüber zu staunen. Der Psalmist erkennt aus dem Kleinen heraus, Gott ist da, Gott versorgt. Er lässt das Gras und das Getreide selbst für das Vieh wachsen. Aus dem Staub der Erde, aus dem Stoff, der uns eigentlich eher begraben könnte, anstatt dass da Leben hervorkommt. Spurgeon bringt diesen Punkt so wunderbar auf den Punkt. Als er über diesen Psalm nachgedacht hat, sagt er einmal Folgendes. Gott ist es, der aus dem Todesstaub das sprossen lässt, was uns am Leben erhält. Und je mehr ich darüber nachdenke, umso wunderbarer wird es. Gott ist es, der aus dem Staub der Erde, aus dem Todesstaub, der uns eigentlich mehr begraben könnte, der wirklich tot wirkt, das sprossen lässt, was wir brauchen, was uns am Leben erhält. Und er erkennt, umso mehr er darüber nachdenkt, umso wunderbarer wird es, umso unbegreiflicher. Gott sorgt, selbst in den tiefsten Tälern unseres Lebens. Auch wenn wir nichts mehr von ihm wissen wollen, ist er da. Er gibt uns unser täglich Brot. Er schenkt Erntegaben. Er erhält das Leben. Gibt uns das Grund zum Danken. Und faszinierend finde ich an diesem Vers, dass es nicht nur das Notwendige ist, was Gott gibt, sondern noch viel mehr. Der Psalmist erkennt, er schenkt Wein. Wein, das wir nicht unbedingt zum Leben brauchen, sondern damit sich das Herz freut. Freude ist Teil seiner Versorgung, seiner Fürsorge, damit wir uns an dieser Welt und an Gott freuen. Gott gibt Öl, damit unser Antlitz, unsere schön werde, dass wir schön dargestellt werden können, dass wir Cremes haben, um uns mal ein bisschen einzufetten, damit unsere Haut wieder Schwung bekommt. Gott ist an unserer Würde und Schönheit interessiert. Ist das nicht faszinierend? Damit wir in dieser Welt seine Herrlichkeit darstellen können, ist Gott interessiert und versorgt uns, damit wir das Notwendige brauchen. Und er stärkt uns mit Brot. Nicht, dass wir nur körperlich stark sind, sondern damit auch unser Herz wieder Kraft findet. Er belebt das, was kraftlos geworden ist. Gott versorgt uns, selbst über das Lebensnotwendige hinaus, mit dem, was unser Herz erfreut, und will, dass wir ihm vertrauen und dass wir seiner Fürsorge uns anvertrauen. Denn seine Fürsorge kennt kein Ende. Wir haben vorher das Lied von Gerhard gesungen, geh aus mein Herz. Es ist eigentlich ein Sommerlied, aber ich fand diesen Vers 15 so genial. Da heißt es, lass mich bis zur letzten Reis an Leib und Seele grünen. Paul Gerhard erkennt, Gott ist es, der selbst am Ende unseres Lebens uns noch grünen lassen kann, damit wir ihm dienen, ihn ehren und ihn loben. Auch wenn unsere Kräfte rein äußerlich schwinden, ist er der Versorger, der selbst an unserem Geist uns darin noch wachsen lassen kann, um ihn groß zu machen. Ist das nicht unglaublich? Seine Fürsorge bleibt bestehen. Der Psalm geht noch ein bisschen weiter. Wir kommen fast zum Ende. Und zwar betet der Psalm: Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Und du machst neu die Gestalt der Erde. Heute feiern wir Erntedank und wir wollen uns erinnern, wir empfangen mit offenen Händen. Dieser Reichtum, den wir in dieser Welt haben, diese Erntegaben, die sind nicht selbstverständlich. Der Psalmist erkennt an dieser Stelle, alle warten auf dich, die ganze Schöpfung. Alle warten, dass Gott versorgt. Und Gott gibt nicht einfach aus einer Laune oder Zufall heraus, sondern zur rechten Zeit und genau in dem Maß, wie wir es brauchen. Wie schnell vergessen wir das? Wir leben in einer Welt der Zeit, der Termine, der Erwartung, der Sofortlösung. Aber Gottes Zeitplan ist manchmal anders. Er ist nicht getrieben von Dringlichkeit, nicht von zu schnellem Autofahren. Seine Versorgung folgt keinem Kalender, sondern seinem eigenen Willen. Und dieser Wille ist gut. Über Jesus heißt es in Galater 4, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit dafür gekommen war, alle warten auf dich und du gibst. Gottes Zeitplan ist nicht irgendwie willkürlich, sondern er ist präzise, liebevoll und weise. Nicht zu früh und nicht zu spät, sondern genau angemessen, wann es nötig ist. Gott ist nicht wie die Deutsche Bahn, die immer wieder zu spät kommt, die mal mit großen Versprechen wirbt und dann wieder einige Enttäuschungen parat hat. Er hält, was er zusagt. Aber sein Zeitmanagement fordert uns heraus. Wir setzen doch lieber Fristen, wenn wir uns ehrlich sind. Wir belohnen Leistung, doch Gott sagt, warte. Und lass mich machen. Wie oft sind wir lieber so, dass wir selber zugreifen, anstatt unsere Hände vor ihm auszubreiten, um ihn zu bitten, dass er unsere Hände voll macht. Hier heißt es, alle warten auf dich. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Guten gesättigt. Warten fällt uns einfach schwer. Aber Gott ist nicht an unsere Dringlichkeit gebunden. Er lässt sich Zeit. Alle warten auf ihn, heißt es hier. Wir können nur mit offenen Händen dastehen und auf seine gute Gaben warten. Denn er weiß, wann wir bereit sind. Und er weiß, wann seine Gaben wirklich Frucht bringen. Darum lasst uns ja nicht diese Kinder an dieser Stelle zum Beispiel nehmen, sondern das Warten lernen. Und uns die Zeit nehmen, unsere Hände auszubreiten und auf ihn zu warten. Bereit, mit leeren Händen vor ihm zu stehen. Offen für seine Formung, bereit für seine Gaben. Und dann geht es uns vielleicht wie am Ende dem Psalmisten. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und mein Gott loben, solange ich bin. Am Schluss des Psalms steht wieder das Lob. Der Psalmist kann aus nicht anders als Gott zu preisen, nachdem er erkannt hat, wie wunderbar dieser Gott und seine Versorgung ist. Dass er sein Leben lang ohne Unterbrechung nicht aufhören kann, diesen Gott zu preisen. Denn seine Fürsorge, sein Zutun hat kein Ende. Sie fließen unaufhörlich. Er hat erkannt, wie gewaltig, wie herrlich dieser Gott ist und wie sehr er von ihm abhängig ist, auch wenn er das nicht immer sieht. Wie treu Gott sogar nicht nur ihn, sondern die ganze Schöpfung versorgt. Und so staunt er über Gott. Und lobt ihn, nicht aus Pflicht, sondern aus tiefster Freude. Und das ist auch meine Einladung an euch, die Zeit zu nehmen in nächster Zeit, vielleicht auch heute diese Erntegaben anzuschauen und zu staunen. Zu staunen über diesen großen Gott, der so viele Dinge tut. der treu ist, der für seine Versorgung, für seine Schöpfung sorgt. Und dieses Staunen führt uns hoffentlich zum Lob. Nicht als Pflicht, sondern Ausdruck als tiefster Freude. Und dann wird vielleicht, wie Spurgeon es auch sagte, je mehr wir darüber nachdenken, unser Lob überfließen. Weil dieser Gott so wunderbar und groß ist, dass alles an ihm hängt. Er hält uns Tag für Tag. Nicht aus Routine möchte ich euch einladen, das zu tun, sondern aus echter Gemeinschaft mit ihm, weil wir ihn suchen, weil wir ihn haben. Und deshalb möchte ich zum Schluss euch einladen, darüber nachzudenken und zu staunen. Und ich habe euch eine Aufgabe mitgebracht, die ihr alleine oder einfach auch mit eurem Nebensitzer machen könnt. Und zwar denkt darüber nach oder sprecht miteinander, was begeistert euch an Gott, Jesus und der Schöpfung? Was lässt euch staunen? Und ich gebe euch so 1-2 Minuten und dann möchte ich das Ganze mit einem großen Dankesgebet von hier vorne abschließen. Denkt darüber nach, was bringt euch zum Staunen? Ich möchte mit uns beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du so wunderbar groß bist, dass du herrlich bist, dass du alles unter deiner Kontrolle hast und dass wir das heute auch feiern dürfen. Indem, dass du unser Leben erhältst, dass du uns das gibst, was wir zum Leben brauchen. Und ich danke dir für all diese Gaben, für das, was du uns gibst, damit wir weitergeben dürfen. Herr, ich danke dir für deine Versorgung, die nie aufhört. Und Herr, ich möchte darum bitten, dass wir immer mehr lernen, darüber zu staunen, wie groß du bist, wie herrlich du bist und wie du bei uns bist. Ich danke dir dafür. Und ich kann nicht anders, als dich zu loben und zu preisen dafür, dass deine Versorgung nie aufhört, dass du immer da bist und wir in Jesus Christus dich entdecken dürfen. Herr, danke dafür. Danke, dass du immer da bist. Danke, dass wir Erntedankfest feiern dürfen und dir dafür Danke sagen dürfen. Hilf uns, in unserem Leben immer mehr zu staunen und dich zu erleben. Danke, dass du da bist. Amen. Ich lade euch noch ein, zusammen das Vaterunser zu beten und wer kann, darf gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich darf zum Abschluss dieses Gottesdienstes euch noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und schenke euch seinen Frieden. So geht als Gesegnete des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.